Sehr geehrter Herr Holthoff Pförtner, sehr geehrter Herr Humbach, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bultmann, es waren wieder nur zwei Stimmen aus Baden-Württemberg, nicht so viel, aber sehr schön, sehr harmonisch. Am Ende waren sie etwas melancholisch und darum habe ich die Musik zum Eingang sehr genossen. Herzlichen Dank möchte ich Ihnen dafür sagen. Sehr geehrter Herr Holthoff Pförtner, ich freue mich, dass Sie Ihre Wette gewonnen haben. Ich war auch entschlossen, dafür zu sorgen, dass Sie sie gewinnen. Und ich möchte mich bedanken, dass Sie hierher gekommen sind, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vorab, bevor ich angefangen habe, meine Ausführungen zu machen, ich fühle mich durch Ihr zahlreiches Erscheinen sehr geehrt. Ich freue mich darüber. Wir hatten Wahlen und bei aller differenzierten Betrachtung waren es Wahlen, wie auch schon die Woche zuvor, den Sonntag zuvor, mit einer höheren Wahlbeteiligung als vorher. Und die Tatsache dieses zahlreichen Erscheinens, dieses großen Auditoriums, finde ich, ist Ausdruck einer vitalen, auch von individueller Verantwortung, von beteiligt sein, beteiligt werden wollen geprägten Gesellschaft. Und darum möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie heute Abend gekommen sind, meine Damen und Herren. Ich möchte, wenn über Energiepolitik gesprochen wird, auch der traurigen Aktualität Rechnung tragen. Sie haben es bereits getan. Ich möchte das kurz, aber selbstverständlich auch tun, zu Beginn meiner Ausführungen der Trauer Ausdruck geben, dem Mitfühlen, das wir empfinden, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, hier in Essen, unweit von Düsseldorf, wo besonders viele japanische Bürgerinnen und Bürger leben. Ich möchte Trauer und Mitfühlen verbinden mit dem Ausdruck von Respekt, von großem Respekt und von Solidarität mit dem japanischen Volk. Wir fühlen mit und haben eine hohe Meinung, einen tiefen Respekt vor dem Einsatz, vor der Disziplin. Ich zögere nur wenig, aber ich glaube, es ist angemessen zu sagen, auch vor dem Heldentum, dessen Zeugen wir in Japan heute werden. Wir sind hier in weiter Ferne, trotzdem sind wir eine Gemeinschaft, fühlen wir mit. Und über das Mitfühlen hinaus haben die Ereignisse in Japan, die ja als Naturkatastrophe, als Erdbeben, als Tsunami sich fortsetzten, zu einer zivilisatorischen Katastrophe geführt. Wir sind zwar radiologisch aufgrund der Entfernung minimalst mit Millionstel Bruchteilen, die weit unter dem liegen, was gesundheitsbeeinträchtigend ist, betroffen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Ereignis in Japan, dass die nukleare Katastrophe eine wirkliche Zäsur ist, dass es für die Menschen, ich glaube für die Menschheit, grundlegend das Verhältnis zu diesem Zivilisationsrisiko, das sich in dem größten anzunehmenden Unfall realisiert hat, verändert. Es macht einen zivilisatorischen Unterschied in der Globalisierung für die Menschen, weil wir alle teilnehmen über die Medien, über das Internet, über das Fernsehen, über die Zeitung. Darum einen globalen zivilisatorischen Einschnitt aus und Unterschied aus, ob man vor der Krise sich mühte, das Restrisiko statistisch, mathematisch zu erfassen, mit einem Millionstel minus 10 hoch minus 6 oder noch weniger? Oder ob sich eben dieses klitzekleine Risiko an Eintrittswahrscheinlichkeit, klitzeklein, in einer Katastrophe verwirklicht hat? Das macht einen Unterschied. Und es bleibt auch auf uns nicht folgenlos. Es bleibt in einem unmittelbaren Sinne nicht folgenlos. Das ist die unmittelbare sicherheitstechnische Überprüfung aller Anlagen, die wir haben. ältere Anlagen, neuere Anlagen, Zwischenlager und andere Einrichtungen, Forschungseinrichtungen. Im Hinblick auf die speziellen Erfahrungen, die jetzt in Japan gemacht wurden, die noch gar nicht richtig ausgewertet sind, keine Frage. Aber natürlich wissen wir einiges über die Verletzbarkeit von Notstromsystemen, über die Verletzbarkeit von Kühlungssystemen, über die Möglichkeit des kombinierten Eintrittes mehrerer externer Risiken und anderes mehr. Das werden wir überprüfen. Und ich glaube, dass auch als Signal dafür, dass die Überprüfung nicht als regulär aufgefasst wird, war es richtig, die 7 älteren Kernkraftwerke auch vom Netz zu nehmen für den Zeitraum des Überprüfungs, für den Überprüfungszeitraum. Damit hat die zuständige Landesaufsicht, die Atomaufsicht in den Ländern in voller Übereinstimmung mit der Bundesaufsicht eine Wertung des Gesetzgebers aufgenommen, in dem unterschieden worden ist zwischen den Kernkraftwerken, die bis Ende 1980 errichtet worden sind, und den späteren. Bei den bis 1980 errichteten Kernkraftwerken handelt es sich um solche, die baulich keinen Schutz gegen zivilisatorische Risiken haben, wie Flugzeugabsturz oder auch gezielte terroristische Attacke. Ich glaube, dass das schon als symbolischer Ausdruck, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, richtig war. Ich glaube, dass es auch richtig war, diesen Zeitraum von 3 Monaten zu gewähren oder uns zu nehmen, um in Ruhe ein Innehalten und eine Öffnung der gesellschaftlich-politischen Diskussion für Grundfragen zu geben, die sich nun neu stellen. Denn es sind eben nicht nur die sicherheitstechnischen Fragen, die jetzt zur Überprüfung anstehen. Das eigentlich Neue, das Zäsurbegründende, ist die Herausforderung und Infragestellung des Verständnisses von Sicherheit selbst. Denn Sicherheit ist keine mathematische Größe, die man errechnen kann, die sich nicht verändert, statisch ist. Sicherheit ist gesellschaftliche Wertung. Sicherheit von Risikoanlagen ist die gesellschaftlich-politische Wertung über das, was man hinzunehmen bereit ist, im Verhältnis zu den Chancen und Vorteilen, die man hat. Und das Ereignis in Japan war eben auch eines, das die Prämissen von Sicherheit infrage stellt. Japan ist Hochtechnologieland. Japan ist nicht Russland und es ist auch nicht der Fall wie Harrisburg, wo die Kernschmelze innerhalb des Sicherheitsgehäuses sich abspielte, es also nicht zum relevanten Austritt von Radioaktivität kam. Sondern Japan ist ein Hochtechnologieland, ein Erdbebenland, das seine Kernkraftwerke auf eine erkannte Gefahr Erdbeben hin ausgelegt hatte. Mit strengen Anforderungen, 8,2 auf der Richterskala, ein enorm starkes Erdbeben. Und auf der Basis dieser Definition wurden die Kernkraftwerke als sicher angesehen. Sicherheit ist nicht mathematisch berechnet, sondern Sicherheit ist Definition, ist Wertung, ist die Wertung mit 8,2, mit einer Sicherheitsauslegung von 8,2, sind wir gegen das, was wir erwarten, geschützt. Und die Erfahrung, die jetzt gemacht worden ist, ist die, dass die Natur die Sicherheitsannahmen, die hoch und streng waren, widerlegt hat. Und das ist die Parallele. Können wir uns jetzt vorstellen, dass auch unsere Prämissen von Sicherheit, auf deren Basis wir Sicherheit definieren, widerlegt werden können durch die Natur? Nicht durch ein paralleles Ereignis. Bei uns droht kein Tsunami. Aber was ist mit den Gefahren, die bei uns drohen? Es sind auch Erdbeben, auf die unsere Kernkraftwerke hin sicherheitsausgelegt sind. Auf zivilisatorische Risiken, von denen ich eben bereits gesprochen habe, etwa gezielte terroristische Attacken von Menschen, die sich gegen unsere Gesellschaft und gegen das Funktionieren unserer Gesellschaft wenden, sie angreifen, insbesondere dadurch, dass sie Angst in die Gesellschaft einstreuen. Und es ist am allermeisten diese Debatte, die wir führen müssen. Die Prämissen von Sicherheit, die Vertretbarkeit, die Hinnehmbarkeit von Sicherheit, also die Grundlagen. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, das nicht einfach unter sich auszumachen, sondern wir haben eine Kommission eingerichtet, die einerseits arbeitsfähig klein ist, rund 15 Mitglieder, weiß nicht ganz genau die Zahl, können 14 oder 16 sein, Größenordnung 15 Mitglieder, die einerseits geprägt ist durch Persönlichkeiten, die Autorität in der Gesellschaft haben und auch solche Persönlichkeiten, deren Autorität auch aus der Repräsentativität ihrer Funktionen liegt. Darum sind dort Vertreter der Gewerkschaften, einer Herr Vassiliadis, Herr Hambrecht als Vertreter einer stromintensiven Branche, Vertreter der beiden Kirchen, der badische Landesbischof für die evangelische Kirche, Kardinal Marx aus München für die katholische Kirche, Wissenschaftler, Risikoforscher, der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, um einen unabhängigen Rat zu erarbeiten für die Politik, die dann am Ende entscheiden muss. Ich glaube, dass diese Kombination von zügigem, überlegten Verhalten, das auch in der vorübergehenden Abschaltung der Kernkraftwerke liegt und der gleichzeitigen Eröffnung eines Raumes, eines Zeitraumes breiter, auf Konsens und Mehrheitsbildung angelegter Reflexion und Diskussion im Grundsätzlichen, mindestens mal das Bemühen ist, der Bundesregierung, auch der betroffenen Landesregierungen, einer solchen Zäsur in ersten Schritten gerecht zu werden, um die Diskussion, die Veränderung aufzunehmen, um ein Thema aus einer gesellschaftlichen, auch parteipolitischen Kampfzone herauszuführen und in einer gesellschaftlichen Bildung von Mehrheit, wenn nicht Konsens, hineinzuführen. Ich glaube, dass das für unsere Gesellschaft wichtig ist, und ich glaube, dass das ein erster, auch von meiner Seite auch als eine erste wirtschaftspolitische Bewertung des Vorgehens ist. Ich habe das schon während der Diskussion um das Energiekonzept mehrfach auch im Bundestag betont. Ich glaube, dass es nicht unseren Interessen als Wirtschaftsland und Energieland dient, wenn die Energieversorgung als eine unserer Lebensadern im parteipolitischen Streit liegt, sondern die Grundlagen, gerne, sondern die Grundlagen unseres Wirtschaftens. Ich glaube, dass der Vergleich zur Sozialpartnerschaft nicht abwegig ist. Bedeutet Verlässlichkeit, diese Grundlagen in den Konsens und in einen gesellschaftlichen Konsens zu führen, bringt alleine die Verlässlichkeit, die notwendige Voraussetzung für langfristige Investitionen ist. Gerade im Bereich der Energiewirtschaft geht es um so gewaltige Investitionen, in welchem Sektor, in welche Richtung auch immer. Das ist sekundär. Es geht immer um gewaltige Investitionen mit relativ langen Amortisationszeiträumen. Und wenn bei jeder Bundestagswahl neu über die Grundlagen von Energiepolitik entschieden wird, dann liefert die Politik nicht das, was ich als eine ihrer wichtigsten Bringschulden ansehe, nämlich Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Das ist eine politische Bringschuld für wirtschaftliche Investitionen. Und darum ist es auch ein wirtschaftliches Gebot, dies in den Konsens zu führen. Wenn man diesen Prozess ernst nimmt, und wir nehmen ihn ernst, dann ist damit nicht vereinbar, schon jetzt zu wissen, was die Konsequenzen sind. Aber wir haben uns fest vorgenommen, dass das innerhalb dieses Zeitraumes geschehen wird, geschehen kann, geschehen muss. Manche sagen ja, dafür braucht man 1 bis 1,5 Jahre. Andere sagen und wissen schon heute, was zu tun ist. Ich glaube, dass man einerseits einen Zeitraum braucht, dann aber auch Entscheidungen. Die kann man seriös, wenn man den Prozess ernst nimmt, die Personen ernst nimmt, heute noch nicht verkünden, sondern sie sollen ja auch diskursiv, auch dadurch, dass zugehört wird, ermittelt werden. Aber trotzdem möchte ich zwei Aspekte hervorheben, von denen ich glaube, dass es um sie geht. Erstens darum, Kernenergie unter Sicherheitsgesichtspunkten neu zu bewerten, Risiken, von denen ich eben gesprochen habe, auch neu zu bewerten, eine neue Erfahrung von Kernenergie auch Ausdruck geben, nämlich dass Laufzeiten von Kernenergie auch Laufzeiten von Restrisiko sind und dass darum das Bestreben sein muss, Laufzeiten zu verkürzen, soweit es geht. Die zweite Anmerkung: Die Verkürzung hängt neben der Prämisse der Sicherheit, die vorrangig ist und von der sich Nützlichkeits- und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen zu trennen haben. Die Verkürzbarkeit, das Ziel schneller raus aus der Kernenergie, hängt davon ab, dass eine Energiewende machbar, sinnvoll und wirtschaftlich vernünftig ist. Also geht es nicht um Ausstieg, sondern es geht um die an den Einstieg in erneuerbare, in Energieeffizienzstrukturen, erneuerbare Energien und energieeffizient sich auszeichnende Energieversorgung, die Bedingung dafür ist, dass Ausstieg möglich ist. Um dies beides geht es. Um Einstieg in neue Strukturen, der Effizienz, der Energieeffizienz, der erneuerbaren Technologien als Bedingung für die Verkürzung von Laufzeiten. Manche betrachten das gerade aus der Sicht eines Wirtschafts- und Energielandes als eine Gefährdung, als eine Unsicherheit. Ich möchte mich mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich der Zweck von Energieversorgung? Und möchte darum als erstes darauf hinweisen, dass Energieversorgung kein Selbstzweck ist und dass einzelne Technologien der Energieversorgung, wie Kernenergie, fossile, erneuerbare Energien, für sich genommen schon erst recht nicht Alleinzwecke sind, sondern Energie und Energieversorgung hat dienende Funktion. Sie ist nicht das Ziel selber, sondern sie hat dienende Funktion dafür, wirtschaftliche Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Verbraucherfreundlichkeit zu gewährleisten. Also ist Energieversorgung ganz wesentlich Faktor und Funktion wirtschaftlicher Entwicklung und auch von Wachstum. Das wirft die Frage auf, wollen wir überhaupt Wachstum? Oder ist nicht zuletzt auch dieses Katastrophenereignis wie andere Begrenzungen von Wachstum, Endlichkeiten von Ressourcen, Naturzerstörungen, der Appell an uns, das Wachstumsgebot, das Wachstumsimperativ, den Wachstumsimperativ selbst in Frage zu stellen. Diese These wird ja vertreten. Seit den 70er Jahren die Grenzen des Wachstums, Club of Rome, bis in unsere heutige Tage von ernstzunehmenden Mitbürgern, Wissenschaftlern wie Meinhard Miegel, Wohlstand ohne Wachstum. Ist das nicht die eigentliche Konsequenz, auf Wachstum zu verzichten, weil wir eine Form des Wachstums entwickelt haben, die sich gegen die Grundlagen unseres menschlichen Lebens selber wendet? Ich möchte diese Frage beantworten, und zwar mit einem klaren Nein. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft Wachstum braucht, dass wir Wachstum wollen und dass wir Wachstum wollen dürfen für unsere Gesellschaft. Ich habe noch kein Konzept gehört, wie eine erfolgreiche Gesellschaft ohne Wachstum organisiert werden kann. Ich habe noch kein Konzept gehört, wie Solidarität ohne Wachstum finanziert werden kann. Ich habe noch kein Konzept gelesen, wie wir eine bessere Bildung, eine Modernisierung der Infrastruktur, die Hilfe für die Schwächeren, den demografischen Wandel ohne Wachstum erfolgreich bestehen könnten. Es mag vielleicht ein Konzept geben, dass das für 5 oder 10% der Bevölkerung möglich ist. Für die bestausgebildeten, ubiquitär lebensfähigen, selbstständigen, nicht auf gesellschaftliche Strukturen außerhalb des familiären angewiesene Elite. Aber für die allermeisten in der Bevölkerung, für die Schwächeren, für das untere Drittel, ist ein solcher elitärer Verzicht auf Wachstum nicht akzeptabel und wäre darum schlicht und ergreifend unsozial und würde zum Kollaps unserer Gesellschaft führen. Also möchte ich Wachstum ausdrücklich bejahen. Aber ich will gleichzeitig genauso klar sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass wir in unserem Jahrhundert, im 21. Jahrhundert, nicht mehr das Wachstum haben werden, wie wir es im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert hatten, wie wir es seit der Industrialisierung in Deutschland und Europa erlebt haben. Wir werden es nicht bekommen, denn es war ein Wachstum, das bezogen war und abhängig war von dem Verbrauch von endlichen Ressourcen. Wachstum seit der Industrialisierung, seit Erfindung der Dampfmaschine, ist ein Wachstum, das einhergeht mit dem Verbrauch endlicher Ressourcen. Und wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo wir feststellen, dass die Beschränktheit der Ressourcen, die die Basis unseres Wachstums sind, Wachstum im alten Muster in unserer Zeit in eine Sackgasse führen wird. Denn wir zehren unser Wachstum auf. Es ist kein Zufall, dass die Katastrophe des letzten Jahres, im Jahre 2010, die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko war. Weil das Öl, das Basis unseres Wachstums war und noch immer ist, immer knapper wird, immer teurer wird. Wir haben jetzt, wo die Wirtschaft weltweit wieder angesprungen ist, einen Preis von ungefähr $100 wieder erreicht. Also muss man jetzt in tausender Meeresmeter Tiefe nach Öl bohren, mit den zusätzlichen Kosten, mit den zusätzlichen Gefahren, mit den zusätzlichen Risiken, die sich auch immer wieder mal realisieren. Es ist kein Zufall, dass im letzten Jahr, das eben das erstmalig wieder ein Wachstumsjahr war, die Rohstoffpreise global um 41% gestiegen sind. Es nimmt nicht Wunder, dass der Preis für Kupfer in astronomische Höhen geklettert ist, weil wir unser Wachstum auf der Basis endlicher Ressourcen organisieren. Und nebenbei, die größte Limitierung für das Wachstum, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, ist die Beschränkung und Beschränktheit des Deponieraumes für Treibhausgase in der Atmosphäre. Dieser Deponieraum ist nicht endlos aufnahmefähig, sondern wenn wir seine Aufnahmefähigkeit ignorieren und CO2 und andere Treibhausgase emittieren, ohne Rücksicht auf die Grenzen der Aufnahmefähigkeit dieses Deponieraumes in der Atmosphäre, dann wird die Atmosphäre, dann wird der Planet, die Erde, die Natur zurückschlagen. Wie genau, weiß ich auch nicht. Aber grob gesprochen, wird es entweder zu viel Wasser geben, mit Überschwemmungen, Überflutungen, die die wirtschaftliche Lebensgrundlage von Hunderttausenden, Millionen von Menschen infrage stellt, ganze Inseln und Landstriche zum Absaufen bringen wird, oder es wird Zeiten im Jahr geben, in denen es zu wenig Wasser gibt. Dürre, Hitze, Wüstenbildung, Kampf, Konflikt, Krieg um Wasser und Weideland. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns weder vor den klimatischen Folgen dieser aus dem Ruder gelaufenen Erderwärmung schützen können, noch vor den sozialen Folgen, vor den Flüchtlingen der Konflikte, vor den Flüchtlingen der Überflutungen und Naturkatastrophen. Und darum ist das Wachstum der Vergangenheit, das auf Ressourcenverbrauch basierte, ein Wachstum, das, wenn wir es so glauben, einfach nur verlängern zu können, ein Wachstum, das uns in die Sackgasse führt. Und das Entscheidende ist, dass dieser Prozess nicht einfach linear weiterläuft, die Übernutzung der Ressourcen. So ähnlich wie wir das bei den finanziellen Ressourcen seit Jahrzehnten machen, so machen wir es auch bei den natürlichen Ressourcen. Wir leben seit Jahrzehnten und organisieren einen Teil unseres Wachstums mit dem Geld unserer Kinder und Enkelkinder. Wir verbrauchen die finanziellen Ressourcen unserer Kinder, um heute Wachstum zu generieren. Das drückt sich in einem Schuldenberg aus und in Zins- und Zinseszinsbelastungen, die die Handlungsspielräume, die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, individuellen Handlungsspielräume unserer Kinder extrem beschränken wird. Und darum ist es ein reiner Irrsinn, sich auch noch freiwillig zur Verschuldungspolitik zu bekennen. Das ist ein Bekenntnis dazu, dass man unseren Kindern und Enkelkindern die Handlungsspielräume für ihre eigene Lebensentfaltung nimmt, meine Damen und Herren. Aber genauso, wie wir auf Kosten, auf die finanziellen Kosten unserer Kinder leben, würden wir durch den Verbrauch der natürlichen Ressourcen, der als Lebensgrundlage unseren Kindern nicht mehr zur Verfügung steht, auf deren Kosten leben. Dieser Prozess, der schreitet nicht einfach linear voran, sondern er beschleunigt sich enorm durch die demografische Entwicklung weltweit, durch die Entwicklung der Weltbevölkerung. Denn wir werden in 40 Jahren nicht mehr nur 6,8 Milliarden Menschen auf der Erde sein, sondern über 9 Milliarden Menschen. Und diese 9 Milliarden Menschen werden den Ressourcen- und Energiehunger dramatisch verstärken. Der Lebensmittelbedarf wird um 70% steigen. Aber diese Menschen wollen nicht nur leben und nicht nur überleben. Es werden übrigens die Deutschen zu dem Bevölkerungswachstum keinen Beitrag leisten. Wir werden in diesem Zeitraum von 80 Millionen auf 60 Millionen schrumpfen, zurückfallen. Es sind die Menschen aus den armen Teilen unserer Erde, wo Milliarden Menschen dazukommen, die leben wollen, überleben wollen, darum Ressourcen verbrauchen, Energie verbrauchen, Treibhausgase emittieren. Aber sie wollen vor allen Dingen nicht nur leben, sondern sie wollen so leben wie wir. Sie glauben nicht, dass es das Privileg einiger weniger zig Millionen Menschen von einigen Milliarden sein könnte, Zugang auf Bildung, Zugang zu Bildung, Zugang zu Wohlstand, Zugang zu Krankenversicherung und Gesundheitsversorgung zu haben. Sie sind der Auffassung, dass jeder Mensch diesen Anspruch hat. Und diesen Impetus, diesen Willen zu wachsen, den erleben wir insbesondere in den Schwellenländern, in China, in Indien, Südafrika, Brasilien. Die wollen auf unser Niveau kommen. Und darum haben sie Wachstumsraten von 9%, von 10%. Dafür brauchen sie Ressourcen, dafür brauchen sie Energie, dafür werden sie CO2 emittieren. Dieser Prozess wird voranschreiten. Unaufhaltsam, weil in Ländern mit autoritären Regimen, wie zum Beispiel China, das Wachstumsversprechen der Partei und Staatsführung an die Bevölkerung die machtpolitische Grundlage für die Existenz des Systems ist. Das 1.300-Millionen-Reich wird nicht durch kommunistische Ideologie zusammengehalten. Ich habe vor einigen Wochen konnten wir erleben, dass in der Linkspartei in Deutschland noch manche auf der Suche nach dem Kommunismus sind. Die chinesische KP sucht nicht mehr den Kommunismus. Es ist ein deutsches Sonderphänomen in kleinen Teilen. Es ist auch keine Ethnie, die das chinesische Reich zusammenhält. Und natürlich keine Religion. Sondern es ist das Versprechen der chinesischen Staatsführung an das Volk auf Wachstum. Jedes Jahr wird es einigen 10 Millionen Menschen etwas besser gehen. Wenn ihr politisch gehorsam seid, werdet ihr mit Wachstum und Wohlstand und Mittelstandsentwicklung bezahlt werden. Das ist der politische Zusammenhang, der Wachstum zur machtpolitischen Existenzgrundlage dieses führenden Reiches macht. Und damit steht fest, dass sich in beschleunigender Weise das alte Prinzip von Wachstum, das im Verbrauch von Ressourcen besteht, für die Zukunft, ja schon für die Gegenwart, nicht mehr eignet. Vielleicht für die nächsten 5 Jahre. Wahrscheinlich auch noch für die nächsten 10 oder 15 Jahre. Aber für die Lebenserwartung der Generation meiner Kinder, die 10 Jahre alt sind und noch eine statistische Lebenserwartung von 70 Jahren haben, wird sich das alte Wachstumsprinzip als Illusion erweisen. Im Lebenshorizont der Generation meiner Kinder wird es das Wachstum der Vergangenheit nicht mehr geben, sondern der Ressourcenverbrauch, der Energieverbrauch, der Flächenverbrauch, der Treibhausgasemissionen werden so gewaltig sein, dass wenn wir Wachstum nach dem alten Muster weiter betreiben würden, dieses Wachstum sich gegen seine eigenen Grundlagen wendet, selber in Frage stellt und damit keine Zukunft mehr hätte. Es gibt darum aber noch nicht die Verkündigung von Apokalypse und Untergang oder von Gürtelenger schnallen oder von die guten Zeiten sind vorbei, es wird halt eben jetzt schlechter. Nein, es gibt eine Herausforderung, die aus dieser Analyse abzuleiten ist, und in dieser Herausforderung steht die Energiepolitik im Zentrum als pars pro toto eines neuen Wachstumsmodells. Die Herausforderung, die übrigens global gesehen wird und über die globaler Wettbewerb besteht, besteht darin, von einer ressourcenverbrauchenden Ökonomie und Lebensweise wegzukommen und diese zu verwandeln in eine Lebensweise und Ökonomie der Ressourceneffizienz, der Naturschonung. Im letzten Jahrhundert konnte man wirtschaftlichen Erfolg daran bemessen und ermessen und messen, wer am meisten verbrauchte. Wer am meisten Energie und Ressourcen verbrauchte, war der wirtschaftlich Erfolgreiche. Die USA in vielen und nahezu allen Bereichen. 20 Tonnen CO2-Emissionen pro Bürger ist Ausdruck des wirtschaftlichen, war Ausdruck des wirtschaftlichen Erfolges der USA. In unserem Jahrhundert wird man den wirtschaftlichen Erfolg daran messen können, wer mit immer weniger Einsatz von Ressourcen, wer mit immer weniger Einsatz von Energie immer mehr produziert. Das ist der grundlegende Wandel, der stattfindet, als Herausforderung, als neuer technologischer Wettbewerb. Die Gewinner werden diejenigen sein, die am intelligentesten und am schnellsten diesen Weg zurückgelegt haben. Dieser Weg ist eine kulturelle Herausforderung und eine technologische Herausforderung. Die kulturelle Herausforderung liegt darin, eine Lebensweise von Effizienz für sich zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass Effizienz, Ressourcen, Energieeffizienz, ein Ersetzen alter Technologien durch neue Technologien Fortschritt bedeutet, mehr Lebensqualität bedeutet. Nämlich Wachstum bedeutet auch so, dass man die Erde auch seine Kinder übergeben kann, und zwar in einer guten Verfassung. Der Grund, warum bei den internationalen Konferenzen, also insbesondere bei den beiden Weltklimakonferenzen, an denen ich teilgenommen habe, und die nach dem von mir Gesagten in Wahrheit Weltwirtschaftskonferenzen sind, weil es mit der Klimapolitik über die Bedingungen von Wachstum in unserer Zeit geht, sind es Weltwirtschaftskonferenzen. Der Grund dafür, warum bei diesen Weltwirtschaftskonferenzen von einer Führungsrolle der USA nichts zu sehen ist, leider, hat in dieser kulturellen Herausforderung seine Ursache. Ich glaube, dass, und bin fest überzeugt und weiß es, dass die amerikanische Administration die Analyse nicht anders vornimmt, als ich sie gerade entworfen habe. Das ist keine Spezialerkenntnis von irgendwem, sondern ich glaube, das ist die Analyse der amerikanischen Regierung, der chinesischen Regierung, der indischen, der südafrikanischen, der europäischen Regierungen. Das ist Stand der Dinge. Aber die amerikanische Administration hat von ihrer Gesellschaft wegen der soziokulturellen Diskussionslage nicht das Mandat, in diese Richtung zu führen, weil kulturell die Bereitschaft zur Veränderung in den USA noch nicht vorhanden ist. In manchen Teilen, in Kalifornien vielleicht, in Teilen der Ostküste. Aber in der Masse der Wählerschaft ist das nicht der Fall. Und darum ist das etwas, was aus meiner Sicht bedrohlich und unerfreulich ist, dass wenn sich das in den USA nicht ändert und die USA auf diesem wichtigen ökonomischen, globalen ökonomischen Feld eine Führungsrolle nicht finden, dies ein signifikanter, substanzieller Beitrag zur Erosion der globalen Führungsfähigkeit der USA ist. ein Phänomen, eine Entwicklung, über die wir uns nicht freuen, die auch schon sichtbar wird auf diesen Konferenzen. Es war für mich ein historisches Erlebnis zu sehen, dass etwa der chinesische Ministerpräsident sich erst gar nicht an den kleinen Verhandlungstisch der 25 wichtigsten Länder gesetzt hatte, sondern der stellvertretende Außenminister mit dem Führer der westlichen Welt in Kopenhagen verhandelte, kein Mandat zum Verhandeln hatte, bis Barack Obama der Faden riss und er sich genötigt sah, vom Verhandlungstisch der 25 wichtigsten Länder aufzustehen und in das Hotel zu fahren, wo der Ministerpräsident Wen Jiabao, der indische Präsident Singh, der südafrikanische Präsident, der brasilianische Präsident versammelt waren, um den Führer der westlichen Welt die Bedingungen der neuen Länder, der Schwellenländer, die sich machtpolitisch zusammengeschlossen hatten, zu diktieren, zu offerieren, nicht zu diktieren, zu offerieren. Zwischen nichts und ganz wenig zu wählen. Ich erwähne das, um zu sagen, dass die Frage des Wandels von Ressourcenverbrauch zur Ressourceneffizienz, zur Energiesparen, CO2-Reduzierung, dass sich anhand dieser Frage auch Weltordnung im Fluss neu sortieren wird. Und dass es bei dieser Neusortierung von globaler Macht und globaler Architektur nach meiner Einschätzung um nicht weniger geht als um die Selbstbehauptung, die kulturelle, wirtschaftliche Selbstbehauptung des Westens und in Europa und Europas in besonderer Weise. Das steht auf dem Spiel, auch auf dem Spiel bei diesem globalen Wettbewerb. Er ist auch ein machtpolitischer Wettbewerb. Und wenn ich eine zweite, nicht Anekdote, aber zweite einstreuen darf, wenn ich gerade dabei bin, zweite persönliche Erfahrung. Ich habe erfahren, dass Frankreich, Deutschland, England, andere europäische Länder als einzelne Staaten auf diesen Prozess 0,0 Einfluss haben. Aber dass wir in europäischer Verbindung, wenn wir es schaffen, uns zusammenzutun und mit einer Stimme zu sprechen, sehr wohl Einfluss haben, weil wir dann ökonomisch, technologisch führend sind, einen Binnenmarkt mit 500 Millionen Menschen repräsentieren, der ökonomisch, technologisch an der Spitze steht. Und darum ist Europa, das ist eine erlebte Erfahrung von mir, natürlich ein Werk der Väter, wo wir dankbar sind, von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl. Aber Europa ist auch der Handlungsauftrag von Gegenwart und Zukunft der heute handelnden Politiker. Es ist unsere alternativlose Form nationaler Interessenvertretung in unserer Zeit in ganz besonderer Weise. Europa ist heute aktuell als die Handlungsform des Mitgliedstaates, gerade auf diesen Gebieten, meine Damen und Herren. Also geht es jetzt die zweite Herausforderung neben der kulturellen Herausforderung dieses Wandels ist eine ökonomisch-technologische. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass die Endlichkeit und Knappheit der Ressourcen alle, die Wachstum wollen, und wir wollen es, die Amerikaner wollen es, die Schwellenländer wollen es, dazu zwingt, in einer Weise zu produzieren, die die Grundlagen von Wachstum und Wirtschaft der Zukunft nicht aufzehrt, sondern erhält. Das heißt, Ressourceneffizienz, Energiesparen, Energieeffizienz, neue Technologien der Energiegewinnung sind die Bedingung, sind die ökonomische Bedingung von Wachstum in der Zukunft. In diesem Prozess, in diesem Wettbewerbsprozess gibt es kein Land, das besser positioniert ist als Deutschland. Wir haben überhaupt keinen Grund, uns vor diesem Wettbewerb zu fürchten, sondern die Entwicklung dieser Technologien ist das, wo wir Weltmarktführer sind. Wir sind in den Umwelttechnologien Weltmarktführer. Nicht Amerika, nicht Japan, nicht China, sondern Deutschland ist mit einem Anteil von knapp 17% Weltmarktführer. Das ist ein Handelsvolumen von über 200 Milliarden Euro. Wir beschäftigen in diesem Sektor inzwischen allein der erneuerbaren Energien 370.000 Menschen. Eine Branche, die in den Rezessionsjahren 2008, 2009 Wachstumszahlen aufzuweisen hatte. Und darum ist dieser technologische Wandel und Wettbewerb ein Wettbewerb, der sich nicht gegen das Industrieland richtet, der sich nicht gegen das Energieland richtet, sondern es ist die Aufgabe und Herausforderung und Chance des Energielandes Deutschland, des Industrielandes Deutschland und des Industrie- und Energielandes Nordrhein-Westfalen, diesen Prozess nach vorne zu treiben, indem wir die Technologien entwickeln, die wir brauchen, um sparend und einsparend zu produzieren, aber auch um die Technologien bei uns zu entwickeln, die die Exportmodelle werden, damit andere diese Wachstums- und Produktionsnotwendigkeit erfüllen können. Industrie. Wir werden und wollen Industrieland bleiben. Auch das wird von manchen in Zweifel gezogen. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass gerade die Erfahrung seit der Wirtschaftskrise und der Rezession die ist, dass Deutschland und Nordrhein-Westfalen Industrieland ist und dass wir Industrieland bleiben wollen, dass wir Energieland sind und Energieland bleiben wollen. Aber wir werden es nicht dadurch bleiben, dass alles so bleibt, wie es ist, sondern wir werden Energie- und Wirtschafts- und Industrieland aus Tradition nur dann mit Zukunft werden, wenn wir uns diesem Wettbewerb stellen. Und ich glaube, dass die Entwicklung dieser Technologien von Energieeffizienz als entscheidender Kostensenker in der produzierenden Wirtschaft machen die Lohnkosten heute schon nur noch 28%, die Materialkosten 45% aus. Das heißt, sparsam, materialeffizient, ressourceneffizient, energieeffizient zu produzieren, ist eine Frage auch der Wettbewerbsfähigkeit, die wir entwickeln können. Um es auch genauso offen zu sagen, ich halte die Energieversorgung, wie wir sie etwa in Frankreich haben, die ja im vorvergangenen Winter zu Stromausfällen in Frankreich geführt haben, die nahezu ausschließlich auf subventionierte Kernenergie setzt, nicht für den Ausdruck höchster technologischer Wettbewerbsfähigkeit. Sondern ich glaube, dass das, was an Wachstumsbedarf, global vorhanden ist, mit den alten konventionellen Technologien, die ich deshalb nicht abschätzig behandeln will, aber mit den konventionellen Technologien, und zwar fossile wie atomare Technologien, nicht zu bewältigen ist. Ich halte es auch für ein beachtliches Zeichen, dass China, das bislang 6 Kernkraftwerke hat, gerade erst ein Kernkraftwerksausbauprogramm in seinem neuen 5-Jahres-Plan beschlossen hatte, das Aussetzen dieses Programms beschlossen hat. Ich verfolge mit Interesse die Diskussion in Indien über den Neubau von Kernkraftwerken. Glauben wir wirklich, dass die Ausweitung dieser Risikotechnologie, die jetzt im Hochtechnologieland Japan zu einem Desaster geführt hat, in Schwellenländer oder auch Entwicklungsländer die Zukunft einer sicheren, technologisch hochwertigen Energieversorgung darstellt? Oder können wir uns vorstellen, dass wir an einem anderen Leitbild von Wachstum und Energieversorgung mitwirken? Das nämlich darin besteht, konventionelle Energieversorgung nach und nach technologisch, ökonomisch zu substituieren. Dadurch, dass wir Energie immer produktiver einsetzen, dass wir energieeffizienter werden und da enorme Potenziale nutzen. Wenn ich allein an die Einsparmöglichkeiten, die im Gebäudesektor bestehen, denke, kommen wir zu drastischen Reduzierungen des Strombedarfs und des Energiebedarfs. Wir haben den meisten Teil der Häuser in Deutschland errichtet, bevor es überhaupt eine Energieeinsparverordnung gab. Und nun denkt keiner daran, mit der energetischen Modernisierungspolizei den Eigentümern Dampf zu machen und ihre Häuser zu renovieren und zu sanieren. Aber wie wäre es denn, wenn wir durch steuerliche Instrumente oder auch durch erweiterte finanzielle Zuschüsse Eigentümer dazu motivieren, ihr Eigentum zu sanieren, energetisch zu sanieren? Ich glaube, wir könnten viel an Energieeffizienz in unserem Land bewirken, meine Damen und Herren. Und es wäre auch volkswirtschaftlich in hohem Maße sinnvoll. Wir machen die Erfahrung, dass alle diese Programme natürlich erst einmal bezogen auf den Haushalt Geld kosten, aber dass 1 Euro Fördergeld in diesen Sanierungsprogrammen 8 Euro Investitionen auslösen und mit den Steuerrückflüssen, Sozialbeiträgen, Beschäftigung und alles, was dadurch geschaffen wird, ist das eine volkswirtschaftliche Win-Win-Situation. Lassen wir doch jetzt die Situation auch dazu nehmen, dass wir endlich damit ernst machen und in diesem Bereich etwa klotzen und nicht immer nur kleckern. Das würde ich für eine Konsequenz halten. Wir können doch. Aber wenn wir erneuerbare Energieerzeugungsquellen ausbauen, dann gehört dazu auch die Infrastruktur. Es fängt auch dort an mit Möglichkeiten, die wir ganz schnell realisieren können. Wir alle haben fast, glaube ich jedenfalls wir alle, wahrscheinlich sogar wir alle hier, die vielen, die hier sind, immer noch den vorsintflutlich anmutenden schwarzen Kasten im Keller, wo wir einmal im Jahr runtergehen und den Strom ablesen. Wäre es denn nicht an der Zeit, dass wir mal langsam auch durchsetzen und einführen sogenannte intelligente Zähler, bei denen der Verbraucher messen kann, wann der Strom günstiger ist, sodass er dann auch sich in seinem Verhalten danach richten kann, wann er feststellt, dass Strom günstig ist, meine Damen und Herren. Wir können zu einer ganz neuen Autonomie der Verbraucher kommen, wenn wir intelligente Zähler einführen, wenn wir intelligente Netze bauen. Eine ganz neue Wirtschaftsbranche, nämlich eine IT-basierte Transport von Strom, der nicht nur auf großen Leitungen besteht, vom Erzeuger zum Verbraucher, ohne irgendetwas zu wissen, sondern intelligente Netze ermöglichen ein gesteuertes Verbrauchsverhalten, um Energie dann zu nutzen, wenn sie da ist, wenn sie billiger ist. Das führt mich dazu, dass erneuerbare Energie, dass Energieeffizienz nicht einfach der Frühlingsspaziergang ist für diejenigen, die aus der Atomenergie ausgestiegen sind, sondern wir brauchen zu erneuerbaren Energien, ob es Offshore-Energie, Windenergie in der Nordsee ist, ob es andere Bereiche sind, von der Photovoltaik über die Geothermie, über Biomasse und anderes, brauchen wir auch Infrastruktur. Das gehört auch zum Teil der Wahrheit, über den wir Konsens in unserer Zeit jetzt in diesen nächsten Monaten schaffen sollten. Wenn auf der einen Seite der Ausstieg gewünscht wird, wenn diejenigen, die das wünschen, sich auch dafür aussprechen, dass es keine neuen Kohlekraftwerke gibt, dann können die gleichen Personen nicht gleichzeitig die örtliche Bürgerinitiative gegen den Leitungsausbau anführen. Dann sind sie nämlich gleichzeitig gegen alles. Man kann auch gleichzeitig gegen alles sein, aber dann nicht mehr erwarten können, dass aus der Steckdose auch noch Strom kommt, meine Damen und Herren. Man kann nicht gegen alles gleichzeitig sein und alle Ansprüche auch noch haben wollen. Also brauchen wir auch einen Konsens über die Infrastruktur, die zu erneuerbaren Energien führen. Und wir brauchen auch Sicherheit. Wir brauchen Planungssicherheit, Investitionssicherheit für den Übergang. Wir haben jetzt 17% Anteil der erneuerbaren Energien am Strom. Wir wollen das auf 35% bis 2020 verdoppeln, also erheblich ist ganz sicherlich eine richtige Maßnahme, dies zu tun. Aber wir müssen auch die Kostensenkungspotenziale ausschöpfen, die wir wollen. Ich möchte das nicht durch Dirigismus, Planwirtschaft und Bevormundungspolitik machen, sondern wir wollen diese neuen Technologien in die Marktwirtschaft mit marktwirtschaftlichen Instrumenten einführen. Und darum bekenne ich mich dazu, es wäre auch schwer zu bestreiten, aber ich habe es aus vollem Bewusstsein und Überzeugung getan, dass die Förderinstrumente, insbesondere das Erneuerbare Energiengesetz, immer wieder auch anzupassen sind. Darum habe ich in meiner anderthalbjährigen Amtszeit bereits zweimal eine Senkung der Photovoltaikvergütung vorgeschlagen. Wenn die Marktpreise in diesem Sektor auch als Ausdruck des wirtschaftlichen Erfolges und des Wettbewerbs um 40-50% sinken, dann muss die staatliche Vergütung reagieren, meine Damen und Herren. Ansonsten handelt es sich nämlich nicht mehr um Markteinführung und Markteinführungsinstrument EEG, sondern dann ist es der Dauersubventionstatbestand EEG, und der ist deplatziert, meine Damen und Herren. Ich habe nichts dagegen, wenn 20-prozentige Kapitalrenditen garantiert über 20 Jahre erwirtschaftet werden irgendwo. Aber ich habe etwas dagegen, wenn solche Renditen bezahlt werden mit der Stromrechnung ganz normaler Menschen, meine Damen und Herren. Dann berauben wir den neuen Technologien der Akzeptanz. Also Hinführung in die Marktwirtschaft, ein neues Verständnis von Wachstum und Wirtschaft durch Schonung der Natur, durch Schonung der Ressourcen. Ich möchte abschließend sagen, dass nach meiner Einschätzung dies eine faszinierende Aufgabe unserer Zeit ist. Ich glaube auch, so traurig der Ausgang ist, dass es jetzt eine machbare, faszinierende Aufgabe der jetzigen Koalition im Bund, der Bundesregierung ist. Es hat darüber langen Streit gegeben, aber ich glaube, dass jetzt alle Parteien vereint sind, eine Energiewende zu machen im Verständnis der wirtschaftlichen Wachstumschancen mit Maßgabe wirtschaftlicher Vernunft in Dosis und Tempo, aber eine solche Energiewende wirklich zu realisieren und einzuleiten. Eine Wende, die etwas darüber sagt, worüber Politik Auskunft geben muss, nämlich darüber, was ist eigentlich die Idee der Gesellschaft, für die wir arbeiten, für die wir kämpfen und uns verausgaben. Was wollen wir eigentlich erreichen? Gestern waren Wahlen, da ist das deutlich geworden. Natürlich wollen Parteien Wahlen gewinnen. Aber Parteien verfehlen ihren Zweck, wenn sie sich darüber definieren, dafür da zu sein, Wahlen zu gewinnen. Wahlen zu gewinnen ist ein Instrument der gesellschaftlichen Gestaltung und nicht der Existenzzweck von Parteien. Sondern Parteien, und ich meine es, es mag pathetisch klingen, ich meine es aber ganz nüchtern. Parteien sind in unserer Demokratie nicht ersetzbar, und sie haben eine dienende Funktion. Beides gehört zusammen. Ich sehe nicht, wer sie ersetzen könnte, aber das Ethos der Parteien ist, in dienender Funktion für die Gesellschaft und das Wohl der Gesellschaft zu arbeiten. Darum muss man von Politik, Politikern und Regierungen verlangen, dass sie sagen, wofür sie arbeiten, dass sie die Idee beschreiben, einer Gesellschaft, einer guten Gesellschaft, für die sie sich einsetzen. Und ich finde, die Kombination, die sich jetzt stellt, ich sage das insbesondere als Christdemokrat, natürlich, der ich bin, dass die Kombination einer Politik, die Ressourceneffizienz will und die man eben damit auch beschreiben kann, als eine Politik, die auf einem ethischen Fundament, nämlich auf der Wahrnehmung von Schöpfungsverantwortung beruht. Ressourceneffizienz ist ein treffender, aber technischer Begriff. In Vokabeln der Ethik geht es nach meiner Einschätzung um die Bewahrung der Schöpfung, um eine Lebens- und Wirtschaftsweise, die sich verpflichtet weiß, dass auch Wirtschaft und das gegenwärtige Leben dem Menschen zu dienen hat und nicht der Mensch der Wirtschaft zu dienen hat. Und dass es darum ein Wirtschaftsverständnis ist, dass auch die natürlichen Grundlagen von Leben und Wirtschaft an die nächste Generation weitergibt. Aus der klugen Theologie und Anthropologie der Genesis heraus abgeleitet, dass der Mensch als das Ebenbild Gottes mit der besonderen Verantwortung für den anderen Teil der Schöpfung sich am Ende gegen sich selber wendet, wenn er den anderen Teil der Schöpfung nicht achtet, nicht ehrt, nicht pflegt, nicht liebt. Ich glaube, dass Politik, ohne dass man religiös sein muss, trotzdem persönliche, religiöse oder auch nur kulturelle Grundlagen politischen Handelns offenlegen muss, weil es nicht um technische Einzelheiten, sondern um Werte als Grundlagen politischen Handelns geht. Also Wachstum als Teil von Wachstum und Wirtschaft, Energie und Energieversorgung durch neue Technologie, als Ausdruck der ethischen Selbstverpflichtung von Mensch und Politik auf der einen Seite und dies verbinden nicht mit der arroganten Attitüde des Besserwissers, des bevormundenden Politikers, der weiß, wie man gut lebt und darum das überlegene Wissen von gutem Leben in Gesetze schreibt und oktroyiert, sondern verbunden mit der Einsicht, der Kompetenz, dieses Ethos mit den Mitteln und im System und in der Gesellschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft zu verwirklichen. In der Freiheitsordnung, in der Verantwortungsordnung der sozialen Marktwirtschaft diesen Wandel zu gestalten mit seinen Mitteln, etwa dem Emissionshandel, der CO2-Emission einen Preis gibt, der die Knappheit der Ressourcen antizipiert und sie in unser heutiges Wettbewerbssystem integriert, indem der CO2-Emission einen Preis gegeben wird, der also das Potenzial des Marktes ausnutzt, um die Freiheit, die Kreativität des einzelnen Marktteilnehmers anzuspornen, diese Entwicklung zu gestalten. Schöpfungsethik und soziale Marktwirtschaft als die Wegweiser, Ratgeber, dass wir in unserem Land als ein signifikanter, substanzieller Beitrag für die Europäische Union und darüber hinaus diesen Wandel gestalten wollen und auch die Einschätzung ausdrücken, dass wir ihn gestalten können. Einen neuen Wachstumsbegriff, der sich zu Wachstum bekennt, der sich zu Industrie bekennt, der Wirtschaft will, aber der es so will, dass wir nicht auf Kosten der nächsten Generation leben, dass wir nicht unsere Erde gefährden, dass wir nicht Risiken unnötig eingehen, die, wenn sie sich verwirklichen, nicht nur die heutige Generation, sondern auch die Nachkommen durch genetische Belastung noch trifft, sondern dass wir das alles erstreben in Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Enkelkindern gegenüber der nächsten Generation. Ich finde, dies ist ein faszinierendes Projekt, die Schöpfung zu bewahren, Wachstum und Industrie zu wollen, mit den Instrumenten und innerhalb der sozialen Marktwirtschaft. Das ist etwas, von dem ich glaube, dass es eine Idee von Politik ist. Ich bin davon überzeugt, dass sie zu Deutschland gehört und dass wir sie in Deutschland im industriellen Herzen, in dem Energieland Deutschlands beheimaten können und beheimaten müssen. Deutschland ist für diese Rolle prädestiniert und in Deutschland ist Nordrhein-Westfalen als Industrieland, als Energieland prädestiniert, diesen Wandel zu organisieren, herbeizuführen, wirtschaftlichen Erfolg mit einem Verantwortungsprinzip zu verbinden. Ich finde, eine Aufgabe, ein Ziel, in dem wir uns verbinden können, Politik, Unternehmen, Gewerkschaften und auch alle Bürgerinnen und Bürger, weil es in einem wahren Sinne um die Zukunftsgrundlagen unserer Gesellschaft geht. Und dafür gemeinsam zu arbeiten, vielleicht zu streiten, aber sich in dem Ziel einig zu sein, das ist eine der Aufgaben, an denen ich jedenfalls arbeite. Und ich bin gerade in diesen Tagen sehr optimistisch und gut gelaunt, weil ich jetzt der Überzeugung bin, dass ich nicht mehr zu den wenigen zähle, die das realisieren wollen, sondern dass es jetzt auch eine ganze Regierung, unsere Bundesregierung ist, die das will. Und ich glaube, dass das unserem Land gut tut. Herzlichen Dank.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe bisher 7 Wortmeldungen und ich appelliere an Ihre Fairness, dass Sie Ihre potenziell denkbaren Gegenreferate kurz halten. Wir sind im Wort, dass Herr Minister Röttgen in eine Live-Sendung geschaltet wird. Deshalb fällt hier der Hammer um 21.30 Uhr. Die erste Frage ist von Dr. Rupp. Herr Dr. Rupp ist Mitglied des Vorstandes RG Deutsche Steinkohle AG.
Ja, Herr Röttgen, es war ja sehr spannend zu verfolgen, wie Sie den Entwurf der Gesellschaft der nächsten Jahre, Jahrzehnte uns hier vorgestellt haben. Ich glaube, viele von uns hier, das haben Sie am Beifall gemerkt, teilen ja diese Auffassung, auch diese Einschätzung, wo die Entwicklung hingehen kann. Erlauben Sie mir trotzdem eine kurze Frage dazu. Wir erleben in der heutigen Zeit, dass wir bei praktisch allen Großvorhaben, bei allen industriellen Vorhaben, selbst bei Vorhaben kleinerer Natur im Bereich der regenerativen Energie nachhaltige Akzeptanzprobleme haben. Akzeptanzprobleme, die dazu führen, dass vieles, was in Ihr Konzept letztendlich passt, nicht umgesetzt werden kann. Meine Frage, was kann Politik, was kann Industrie ganz konkret tun, um Akzeptanz zu schaffen, um Menschen zu erreichen, um Menschen mitzunehmen? Dankeschön.
Ich glaube, dass einer der entscheidenden gesellschaftlichen Fragen für unsere wirtschaftliche Entwicklung gibt, ob es neben der Fähigkeit zum Nein eine gesellschaftliche Fähigkeit zu einem Ja gibt. Daran wird sich, glaube ich, unser wirtschaftlicher Erfolg in einem kulturellen Sinne, habe eben von kulturellen Gefährdungen anderer Länder gesprochen. Ich glaube, unsere kulturelle Gefährdung wirtschaftlichen Erfolges liegt in einem permanenten Nein derjenigen, die von konkreten Maßnahmen betroffen sind. Sozusagen Zustimmung auf der abstrakten Ebene, Ablehnung, wenn es konkret wird. Eine Ablehnungsgesellschaft, eine Nein-Gesellschaft wird keine wirtschaftlich erfolgreiche Gesellschaft sein. Trotzdem, ich würde noch zwei, das glaube ich, müssen wir auch, darüber müssen wir auch in der Gesellschaft reden. Das, glaube ich, muss auch die Politik so bekunden, dass, wenn es beim Nein bleibt, wir das mit Wohlstandsverlusten bezahlen werden. Trotzdem, glaube ich, gibt es auch eine politische Bringschuld, denn man kann auch als Politiker nicht auftreten mit dem Habitus, wir definieren, was gut ist und ihr Bürger müsst es akzeptieren. Sondern es sind zwei Dinge, von denen ich glaube, dass die Politik wir als Bringschuld erbringen muss, leisten muss. Das erste ist die Begründung von Großvorhaben. Wenn Großvorhaben nicht begründet sind, warum muten wir dem Einzelnen etwas zu, mit dem Allgemeinwohl nicht klar begründet sind, dann werden sie scheitern. Um mal ein Beispiel zu nennen, wo ich immer eine Schwäche bei Stuttgart 21, das ist vielleicht nicht ganz typisch, aber immer eine Schwäche bei Stuttgart 21 gesehen habe. Ich habe über Monate erlebt, wie begründet wurde von offizieller Seite, von Amtsträgern, das Projekt Stuttgart 21 damit, dass dies die Magistrale sei, die einen von Ulm nach Bratislava bringe. Ich habe mir immer die Frage gestellt, hast du eigentlich jemals einen Menschen getroffen, der schon mal von Ulm nach Bratislava wollte? Das heißt, man muss auch Projekte angemessen begründen. Und das Zweite ist, also es muss begründet werden, das Zweite ist, wir brauchen, ich weiß nicht, ob man das regeln kann, Formen der konkreten örtlichen Beteiligung, und zwar den offiziellen Verfahren vorgeschaltet. Also das, was jetzt am Ende das Schlichtungsverfahren Geisler war, glaube ich, muss als Verfahrensbeteiligung vorangestellt werden. Ich habe das jetzt für die Suche nach dem Endlagerstandort Gorleben vorgeschlagen. Die Menschen dort kämpfen seit Jahrzehnten. Es ist Misstrauen, Enttäuschung, wird vorgeworfen, und darum habe ich Ihnen gesagt, ihr könnt zu 50% alle Gremien mitbestimmen. Ihr könnt die Fragen formulieren, denen wir nachgehen. Ihr könnt Experten benennen, die sich mit den Fragen beschäftigen. Das heißt, eine konkrete Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort An der Stelle merkt man nämlich, wollen die mitmachen, dann sind sie konstruktiv, oder wollen sie nicht mitmachen, weil Beteiligung auch immer die Übernahme von Verantwortung bedeutet. Und dieses Verantwortungsangebot, das, glaube ich, muss die Politik machen. Und wenn sie begründen kann und wenn sie beteiligt, das heißt auch Bürgerinnen vor Ort in die Verantwortung mitbringt, dann schafft sie auch etwas, was manche gerade scheuen und darum nicht machen, das ist die legitimierende Funktion von Verfahren. Verfahren legitimiert, und ich glaube, solche Beteiligungsverfahren muss man vorschalten. Und jetzt ist übrigens dann, letzte Bemerkung, bei der Energiepolitik dann auch wieder die Stunde der Wahrheit. Ich habe es eben ja angesprochen. Wenn es wirklich so sein soll, dass wir schneller rausgehen aus der Kernenergie, dass wir hoffentlich diejenigen modernen Kohlekraftwerke, die gebaut sind, nicht zur Investitionsruine machen, aber vielleicht auch so viele neue nicht mehr bauen, dann brauchen wir Leitungen, intelligente Leitungen, Trassen und Leitungsausbau. Und das wird die Stunde der Wahrheit sein für diejenigen, die gegen die anderen konventionellen Energieversorgungsquellen sind, ob sie wirklich erneuerbare Energie wollen. Ohne neue Leitungen, intelligente Leitungen und Trassenausbau wird es keine erneuerbare Energieversorgung geben. Entweder oder, das muss die Gesellschaft entscheiden.
Die nächste Wortmeldung ist von Herrn Ahaus. Björn Ahaus ist von der Greenpeace-Gruppe Essen.
Ja, guten Abend. Es war eine interessante Rede, Herr Röttgen. Allerdings aus unserer Sicht stellt sich die Frage, ob die Worte da mit dem bisherigen Handeln in Einklang stehen. Sie haben ja die irrlichternde Fahrt dieser Bundesregierung in der Energiepolitik mitgemacht von Anfang an. Sie haben zu Beginn Ihrer Amtszeit mit Gerd Hennenhöfer einen ausgewiesenen Atomlobbyisten zum Staatssekretär gemacht und zum obersten Hüter der Reaktorsicherheit. Sie haben dann im Frühjahr 2010 den Atomskeptiker in Ihrer Partei gegeben. Vielleicht, weil das wirklich Ihrer Überzeugung entspricht, vielleicht, weil Schwarz-Grün möglich war oder diskutiert wurde für NRW. Sie haben aber dann im Herbst 2010 die Laufzeitverlängerung mitgetragen, darin eingeschlossen war auch die, also wir haben ja hier Meinungsfreiheit und darf ich vielleicht kurz meine Position ausführen.
Also ich glaube, dass die Diskussion über die Frage länger dauert als die Frage.
Ja. Genau. Ich bin gleich fertig, keine Angst. Im Zuge der Lauterverlängerung haben Sie ermöglicht, dass Klagerechte eingeschränkt wurden, fuhr die Menschen in Gorleben, dass die Klagemöglichkeiten eingeschränkt wurden für Verbände wie Greenpeace zum Beispiel, die, wie er jetzt sich zeigt, mit Recht seit längerem gegen die Betriebserlaubnis von Atomkraftwerken kämpfen. Und jetzt nach Fukushima, sagen Sie dann, wenn es nach Ihnen ginge, dann würden Sie bedeutend schneller rausgehen aus der Atomenergie, als das die Bundesregierung mit ihrer Atomnovelle beschlossen hat. Die Frage, die sich viele Menschen in diesem Land stellen, die wir auch uns stellen, wofür stehen Sie eigentlich? Wo geht die Reise hin mit Ihnen? Und vor allem ist die Frage, was passiert nach diesem Moratorium? Denn wenn Sie sagen, die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet, dann muss man möglichst schnell raus. Und dann, wie Sie ja auch angedeutet haben, können wirtschaftliche Fragen nicht die Rolle spielen. Deswegen frage ich Sie, wie lang ist für Sie diese Brücke und was passiert nach den 3 Monaten?
Was passiert nach dem Moratorium? Also, Sie haben ein paar Behauptungen aufgestellt, die falsch sind, aber ich will jetzt auch, glaube ich, auf den Punkt nicht weiter eingehen. Wir haben keine Klagerechte eingeschränkt, wir haben den Sicherheitsstandard ausgeweitet, mein Staatssekretär ist nicht Hennenhöfer, sondern Becker. Und natürlich habe ich auch eine skeptische Haltung zur Laufzeitverlängerung eingenommen. Ich habe auch nicht den Vorschlag gemacht, 12 Jahre zu verlängern. Aber ich habe für eine andere Position gekämpft, habe eine Brücke immer für notwendig gehalten, aber habe dann auch das vertreten, was am Ende beschlossen worden ist. Ich glaube, dass wir jetzt diesen Zeitraum von 3 Monaten nutzen, wenn es nach mir geht, nach einem Kriterium die Brücke bestimmen. Vorrang ist Sicherheit und wir haben jetzt auch die Gelegenheit, über zivilisatorische Risiken neu zu befinden. Ich habe eben das besondere Beispiel von Flugzeugabsturz und terroristischem Angriff genannt. Das ist etwas, was diese 7 Kernkraftwerke spezifisch auszeichnet, dort keinen baulichen Schutz, sondern andere Schutzmechanismen zu haben. Das muss neu entschieden werden. Und nach meiner Vorstellung, die ich von Anfang an geäußert habe und die jetzt, glaube ich, wieder in die Diskussion kommen wird, ist die Brücke danach zu bauen, in welcher Geschwindigkeit und auch mit Sicherheit selbstverständlich die Funktion der Kernenergie als grundlastfähige Energieversorgung ersetzt werden kann. Diese Ersetzungsbedingung und Ersetzungsanspruch, Ersetzungsausgangspunkt für Kernenergie, glaube ich, ist richtig, dass wir danach fragen, wie, in welchen Zeiträumen, womit können wir die bisherige Funktion unter Einschluss von Überkapazitäten, die wir haben, von Energieeffizienzen als Instrument und anderen Dingen, wie können wir sie ersetzen? Ich glaube, um das mal als ein Instrument zu bezeichnen, dass auf dem Weg dahin, auch bis Leitungsausbau etwa von der Nordsee ins Ruhrgebiet erfolgt ist, von Windkraftenergie, wir mit hochmodernen, dezentralen Gas- und Dampfturbinenkraftwerken gerade im Ruhrgebiet und auf der Strecke viel erreichen können. Die sind dezentral, sind hocheffizient, sind eine ideale Ergänzung zur volatilen Einspeisung aus Sonne und Wind, weil sie innerhalb von Minuten hochgefahren werden können, Wirkungsgrade von über 60% haben, noch höhere Wirkungsgrade haben, wenn man sie wohnortnah mit KWK koppelt, also ein Höchstmaß an Effizienz, übrigens in überschaubaren Zeiträumen genehmigt und gebaut werden können, vom Investitionsvolumen her unvergleichbar sind zu anderen großen Kraftwerken, die die Leitungsabhängigkeit reduzieren, weil sie auf der Strecke gebaut werden können. Also ich halte GUD-Kraftwerke für ein strategisches Instrument, um die Brücke zu verkürzen. Der weitere Ausbau von Offshore-Windenergie kommt dazu. Biomasse ist limitiert, aber wird auch ihren Beitrag leisten, sodass ich glaube, dass wir für einen überschaubaren Zeitraum mit klaren Instrumenten, klarer Finanzierung, ich habe eben was zur Gebäudesanierung als Effizienzpotenzial gesagt, glaube ich, zu einer konkreten, dann auch mit Überprüfungsmechanismen versehenen Zeitraum kommen, in dem Kernenergie ersetzt werden kann durch verlässliche andere Energiequellen. Das muss konstruiert werden. Ich halte es für machbar und für konstruktionsfähig und ich glaube, dass das wirtschaftlich ertragreich ist. Wir wollen es jedenfalls, den Ausstieg mit einem wirtschaftlichen Chancenprogramm verbinden. Das ist die Aufgabe, die sich jetzt stellt.
Der nächste Fragesteller ist Auszubildender bei ThyssenKrupp und Schüler Konrad Klepping, Berufskolleg in Dortmund, Tobias Bredemeier. Bitte.
Erstmal keine Sorge, meine Frage ist nicht so lang. Herr Dr. Röttgen. Fällt der Strom der Atomkraftwerke weg? Muss dieser Ausfall durch einen Mix aus fossilen Energieträgern ersetzt werden? Diese sind ja bekanntlich größere CO2-Emittenten als die Atomkraftwerke. Wie genau passt das mit der Prämisse der Bundesregierung zusammen, den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren?
Klare Frage. Also der Ausfall muss zum Teil ersetzt werden. Zum Teil haben wir auch Überkapazitäten, Stromüberkapazitäten. Wir sind ja Netto-Stromexporteur als Bundesrepublik Deutschland. 20 Terawattstunden pro Jahr, das ist relativ viel, exportieren wir netto unter dem Strich an Strom. Das Energiewirtschaftliche Institut, das über jeden Zweifel erhaben ist, hat ja in den Energieszenarien, die dem Energiekonzept zugrunde gelegt sind, auch ausgerechnet, dass selbst bei dem Kernenergieausstieg, wir im Jahre 2020 immer noch, also wenn der vollzogen worden wäre oder vollzogen würde, wäre im Jahre 2020 immer noch Netto-Stromexporteure wären. Was zum einen daran liegt, dass wir Überkapazitäten auch im Grundlastbereich haben. Wir haben ungefähr 95 Gigawatt Kapazität, grundlastfähige Kapazität. Die Gesamtkapazität liegt bei über 150 Gigawatt. Wir hatten in den letzten Jahren einen Peak, also die maximale höchste Stromnachfrage an einem Januar im Mittag im Jahre, glaube ich, 2007, 2008 bei rund 82 Gigawatt Kapazitätsabfrage. Das heißt, wir haben so 13 Gigawatt Reservekapazität heute. Die 7 abgeschalteten Kernkraftwerke machen eine Kapazität von rund 7 Gigawatt aus, sodass wir sozusagen 8 Gigawatt Kapazitätsreserve haben. Wir haben im Bau bis 2013 knapp 3 Gigawatt Kapazität, darüber hinaus auch Kraftwerksbau. Ich habe eben von den GUD-Kraftwerken gesprochen, die dazukommen. Wir haben Energieeffizienzpotenziale, die wir, glaube ich, erheblich nutzen können. Wenn wir unser Vorhaben, das wir beschlossen haben, realisieren, nämlich bis zum Jahr 2020 den Wärmebedarf um 20% zu reduzieren, dann wäre das eine enorme Reduktion der Verwendung von Gas für die Herstellung von Wärme, die für Stromerzeugung umgelenkt werden könnte, sodass es bei dem gleichen Volumen von Einsatz von fossilem Gas kommt, aber nur zu einem anderen Zweck, nicht mehr Wärme, das wird durch Effizienz gelöst, sondern zum Stromeinsatz. Ich glaube also, dass es relativ viele völlig unideologische, ganz rational ökonomisch durchzurechnende Möglichkeiten gibt, wie wir durch neue Technologien, neue Investitionen, neue Investoren, gerade im Ruhrgebiet sind es auch die kommunalen Unternehmen, die auf diesem Gebiet auch neue Wettbewerber sind, die sich beklagt haben. Die Laufzeitverlängerungen führen zu Investitionszurückhaltung bei dieser neuen Gruppe der Energieversorger der Kommunen. Also müsste es jetzt zum Gegenteil möglicherweise führen. Das sind die Elemente eines Ersetzungsszenarios, über das man konkret sprechen muss, weil die Wettbewerbsfähigkeit von Energie, die Sicherheit von Energie und die Klimaverträglichkeit natürlich Prämissen von Energiepolitik sind. Vielleicht darf ich zur CO2-Problematik, auf die hatten Sie speziell angesprochen, noch eine Bemerkung machen. Wir werden ja ab 2013, das ist so bekannt noch nicht, den gesamten Energiesektor in Deutschland umfassendes Treibhausgasemissionsbudget haben, das komplett an einer Börse, an einer speziellen Börse verkauft wird, auktioniert wird. Das heißt, wir haben ein sogenanntes im Technischen ein Cap, einen Deckel, ein Volumen von erlaubten handelbaren CO2-Emissionen. Für die werden Zertifikate vergeben, was etwa dazu führen würde, dass wenn wir im Jahr 2013 den Energiesektor völlig klimaneutral, auch völlig CO2-neutral gestalten würden in Deutschland, würde das dazu führen, dass wir dann eben nicht auf dieses Emissionsvolumen zugreifen, mit der Folge, dass der Zertifikatepreis für eine Tonne CO2-Emission runtergehen würde, sehr niedrig sein würde. Wenn der niedrig ist, gibt es keine hohen Anreize, CO2-sparend zu investieren und auch Innovationen zu entwickeln, sondern höhere CO2-Emissionen führen zu einem höheren Zertifikatepreis für die CO2-Emission, machen damit also CO2-sparende Technologien wiederum rentabler. Das ist der Marktmechanismus, der Preismechanismus des Emissionshandels, der ab 2013 die Energieversorgung in Europa komplett als europäisches Instrument erfassen wird.
Jetzt habe ich die undankbare Aufgabe, von vielen Fragestellern noch einen auszusuchen.
Ja, wir können zu einem paar.
Ja? Also
wir können
ein paar okay. Also die nächste Fragestellung ist Professor Lothar Petzold. Herr Professor Petzold ist Mitglied der Wirtschaftsredaktion der Neuen Ruhr-Zeitung.
Ja, und ob der Kürze der Zeit spricht, dann etwas schneller und stelle meine Frage.
Ich sehe
dann
trotzdem.
Das ist er hier.
Ja, jetzt habe ich sie.
Stelle ich meine Frage etwas schlagwortartig und dann etwas schneller. Es war in Ihrer Rede viel von Wachstum. Die Rede, Dr. Otto Förner hat in der Voranmoderation einige Zahlen auch genannt. Der Energiehunger ist ja nun ungebrochen und nach Expertenschätzung werden wir in weniger als 20 Jahren ungefähr den doppelten Strombedarf weltweit haben. Deutschland, die Kernenergie, hat ja derzeit ungefähr 23%. Und wenn Sie auf die Grundlast gehen, also dass dieser Strom, der 24 Stunden am Tag verfügbar sein muss, sind das 45% allein bei der Kernenergie. Andere lassen wir mal davor weg. Vor diesem Hintergrund, wie realistisch sind denn die Chancen eines schnellen Umstiegs in erneuerbare Energien. Und lassen Sie mich provokativ dazu fragen, sind da nicht viele und ist da nicht eine gehörige Portion Wunschdenken mit ins Spiel? Dazu gehört auch noch, und wir sind hier im Ruhrgebiet, müssen wir bei einem möglichst schnellen Ausstieg nicht die Kohle berücksichtigen, muss die Kohle nicht zumindest für eine Zeit eine gewichtige Rolle spielen. Wenn ich ja Zeit hätte, würde ich noch nach dem Sprit fragen, aber
oder will er fragen,
lassen wir es mal.
Wenn du jetzt nicht gesagt hättest, was du machen würdest, wenn du Zeit hättest, hättest du sagen können.
Gut, ganz schnell. Tohu Wabo in der Benzinfrage. Nur zwei aktuelle Ansprachen. Heute sagt der Shell-Chef, der wirft ihn vor, Politik hat völlig versagt und Sie haben das nicht rübergebracht. Das nächste ist, in der NRZ werden Sie morgen lesen können, dass allein an 140 Esso-Tankstellen hier in Nordrhein-Westfalen statt E10 Sie richtig schönes Super in den Tank gefüllt bekommen. Nach Rückfrage, ja, wir haben kein E10. Wie wollen Sie das Tohuwabohu auflösen?
Also die erste Frage war zur Energieversorgung. Zunächst mal Kohle, Kohlekraftwerke. Und ich finde moderne, neue Kohlekraftwerke mehr als ältere und alte Kohlekraftwerke werden werden zur Brücke gehören, gerade auch in Nordrhein-Westfalen. Und ich finde auch, dass in der nordrhein-westfälischen Politik endlich auch mal eine klare Aussage dazu und nicht nur eine klare Aussage, sondern auch eine klare Entscheidung dazu fallen sollte, ob die Politik das will, moderne Kraftwerke, oder ob das die Gerichte entscheiden sollen. Meine Aussage ist dazu klar, dass wir das brauchen in Nordrhein-Westfalen. Zweite Aussage, Wünschbarkeit. Ich habe ja eben gesagt, es ist eine Frage von wirtschaftlicher Rationalität. Ich habe ja eben auf die Kapazitäten, auch auf Überkapazitäten hingewiesen, dass die 7 Älteren ungefähr die Hälfte der Überkapazitäten ausmachen. Ich habe auch über andere Investitionen eben gesprochen. Übrigens, Gaskraftwerke können auch und das Setzen auf Gas kann auch dadurch attraktiver, auch wettbewerblich attraktiver gemacht werden, wenn zum Beispiel Wilhelmshaven als für LNG und zur Aufnahme von LNG-Gas, also von Flüssiggas, vorbereitet und zubereitet wird, dann hätte man auch eine breitere Angebotssituation, was dem Preis für Gas sicherlich zuträglich wäre, also Flüssiggas, das kalt dann geliefert wird mit Schiffen und dann in die Pipeline gebracht wird. Wilhelmshaven ist dafür nachrüstbar, herstellbar. Das heißt, auf diesem Gebiet ist einiges möglich. Ich habe ja eben von den Ersetzungskomponenten gesprochen. Zu dem Benzinthema E10. Zunächst einmal sind es, aber ich beschwere mich darüber nicht, sind es die Umsetzungen von Beschlüssen, die Vorgängerregierung getroffen hat, sowohl was den Biokraftstoffanteil anbelangt, von 5% auf 6,25%. Wir haben ja jetzt einen 5,25%, der um 1% erhöht werden soll. Das ist ein Beitrag dazu, Biokraftstoff in einem gewissen Maße einzusetzen, um den Ölabhängigkeit zu reduzieren. Ich glaube, dass die ökonomischen Gründe, auch die politischen, geopolitischen Gründe, Abhängigkeit vom Öl, auch die klimaschutzpolitischen Gründe immer noch gelten. Das halte ich für richtig, habe es nicht in meiner Ministerzeit beschlossen, stehe aber dazu, dass es zu einer sehr geringfügigen Erhöhung des Einsatzes von Biokraftstoffen im Benzin von 5,25 auf 6,25 kommen sollte. Dazu hat die EU beschlossen, dass die Mitgliedstaaten auch vor meiner Zeit die Voraussetzungen dafür schaffen müssen, dass E10 angeboten werden kann. Der Staat wird jetzt nicht zum Benzinhändler. Und weder der Umweltminister noch Landwirtschaftsministerin oder Verkehrsminister führen E10 ein, sondern sie haben die rechtliche Grundlage dafür geschaffen, dass E10 eingeführt werden kann. Unter den Bedingungen, die dann der Verkäufer auch zu gestalten hat. Er hat keinen Zwang, das zu tun. Die Politik hat sogar, vielleicht war das im Nachhinein sogar ein taktischer Fehler, sich aktiv beteiligt an der Information, zusammen mit der Automobilwirtschaft, um die Autoverträglichkeit darzulegen, nachzuweisen. Darüber sind auch Informationsmaterialien geschaffen worden. Die sind am Anfang nicht ausgelegt worden, es ist also große Verunsicherung erzeugt worden. Und nun ist dieser Stand der Verunsicherung eingetreten. Den respektiere ich auch. Wir, glaube ich, Politik hat versucht, einiges daran zu tun, dass der nicht eintritt, sondern für klare, verstehbare Informationen, was die Verträglichkeit anbelangt, zu sorgen. Aber es besteht diese Verunsicherung der Verbraucher. Sie ist, glaube ich, zum Teil auch herbeigeführt worden, weil das Ziel weg vom Öl nicht von allen geteilt wird. Und es war die Initiative, zusammenzukommen, Informationen zu schaffen. Der ADAC als Massenorganisation hat den Beitrag versucht zu leisten, zu informieren. Aber am Ende kann die Politik der Mineralölwirtschaft nicht abnehmen, ihr Produkt zu vermarkten, darüber auch zu informieren und auch über die Anteile zu entscheiden. Also das, wenn jetzt gesagt wird, es ist ein Anteil von 90% E10 eingekauft worden und nur noch 10% des anderen Benzins, dann ist das eine Investitionsentscheidung, die ich auch relativ schwer nachvollziehen kann. Denn wenn überhaupt nur an der Hälfte der Tankstellen das vorhanden ist, einen 90% Verbrauchsanteil zu unterstellen, halte ich auch nicht für eine realistische Entscheidung. Also ich glaube, dass viele der Probleme daran liegen, dass die, die das Produkt anbieten, das Produkt nicht sehr lieben. Und damit auch dadurch auch sehr viel Verunsicherung geschaffen worden ist, die ich sehr bedauere. Ich frage auch gerne nach meinem Beitrag dazu, hätten wir mehr Klarheit schaffen können. Aber ich glaube, der Kern des Problems liegt darin, dass die, die das Produkt verkaufen, so richtig das Produkt nicht lieben, weil sie lieber Benzin und Öl statt Bioethanol der Bauern verkaufen. Das scheint mir ein gewisses Problem an der Veranstaltung zu sein.
Ich habe geguckt, aber ich sehe keine Mienenveränderungen. Nein, ich habe zu Dr. Franke geguckt, der Europachef von BP ist. Aber er ist eisern. Meine Damen und Herren, jetzt kommt meine Fürsorgepflicht, die pünktlich ans Heute-Journal abzugeben. Ich nehme an, dass die nicht auf uns warten. Wir heißen ja nicht Gottschalk. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich bei denen, die nicht mehr zu Wort kommen konnten. Ich danke denen, die mit Diskussionsbeiträgen den Abend mitgestaltet haben. Ihnen, Herr Bundesminister, danke ich für einen erfreulich authentischen Abend. Das war hochinteressant und spannend und es macht sicherlich große Freude, weiter zu gucken, wann man sich wo mit Ihnen reiben kann und wann man Ihre Meinung übernimmt. Außer Sie einzuladen, noch ein bisschen mit uns zusammenzubleiben, ist nur noch die Aufgabe. Unsere nächste Veranstaltung ist unsere Traditionsveranstaltung zum 17. Juni. Unser Gast wird sein Dr. Welsch, ein ehemaliger DDR-Fluchthelfer. Das Thema ist, wie man eine Diktatur verklärt, Widerstand, Wiedervereinigung, Aufarbeitung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich danke Ihnen. Recht herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen.